Hallo und grüß euch. In dieser Folge von Predigen pur stellt uns Fritz Neubacher die Frage: Spenden oder nicht spenden? 2. Korinther 8, 7-9. Viel Inspiration euch!
Wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht als Befehl sage ich das, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie echt sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr Lieben, spenden oder nicht spenden? Das ist heute die Frage. Ja, ich weiß, der Bibeltext mit diesem Thema ist eine Zumutung am zweiten Weihnachtsfeiertag. Es ist, als würden wir uns auf dem Kirchenplatz draußen darüber unterhalten, wie teuer die Geschenke waren, die wir heuer bekommen und verschenkt haben. Ich habe ein Plus von 78 Euro gemacht dieses Jahr. So etwas ist unpassend. Wir hätten uns etwas Freundlicheres, Wärmeres gewünscht als das Spendenthema. Aber ich lade euch ein, lassen wir uns darauf ein. Der Text hat durchaus etwas zu bieten. Bereit? Beginnen wir mit einem Rückblick in die Vorweihnachtszeit. Da kommen beinahe täglich Erlagscheine und Spendenaufrufe ins Haus. Die Tierschutzvereine, die Umweltorganisationen, Licht ins Dunkel, Diakonie und Caritas, missionarische Initiativen, alle wollen unser Geld. Und alle denken vor Weihnachten, das wäre eine gute Zeit, um anzuklopfen. Und die eigene Gemeinde natürlich, die braucht auch Geld. Ich kenne Menschen, die vor Weihnachten extra noch zur Bank gehen, um genügend Scheine parat zu haben für die Sammlungen in den vielen Gottesdiensten. Alles sinnvolle Projekte, alles förderwürdig. Also alles mit Spenden unterstützen. Auch die Spende, die Paulus von den Korinthern einsammeln will, ist absolut sinnvoll. Die Gemeinde in Jerusalem, die Mutter aller Gemeinden, ist verarmt. Sie braucht dringend Unterstützung und die Christen in Korinth, einer prosperierenden Handelsstadt, scheinen Möglichkeiten zu besitzen. Wie motiviert Paulus sie? Ich kann drei Argumente erkennen, mit denen er die Gemeindeglieder dort anspornen will zu geben. Nämlich, erstens, ihr seid reich. Ihr seid reich in allem, schreibt Paulus und er nennt 5 Konkretionen, die allerdings alle nichts mit materiellen Gütern zu tun haben. Ihr seid reich im Glauben, sagt er. Ich kann nicht beurteilen, wie stark der Glaube der korinthischen Gemeindeglieder wirklich war, aber ich kann sagen, wir hier in unserer Gemeinde, wir trauen Gott schon einiges zu. Wir haben Vertrauen zu ihm, wir verlassen uns auf ihn. Und dann reich im Wort. In Korinth waren es Weisheitsreden, Zungenreden, Propheten. Bei uns hier können wir mit ein wenig Stolz sagen, wir haben viele verschiedene Prediger und Predigerinnen, junge und ältere Pfarrpersonen und Menschen aus dem normalen Leben. Ja, da sind wir reich. Das Dritte, was Paulus nennt, ist Erkenntnis. Auch da kann ich einstimmen und sagen, tatsächlich, wir sind reich. Wenn wir abends zusammensitzen in Arbeitsgruppen oder in Atempause, dann staune ich oft, welcher Reichtum an Wissen um geistliche Zusammenhänge unter uns lebendig ist. Das ist großartig. Und dann nennt Paulus den Eifer der Gemeindeglieder. Und ich frage mich und euch, wie steht es denn um unseren Eifer? Und ehrlich, wenn ich an Feste, an spezielle Gottesdienste, an Kirchenrenovierung, Friedhofspflege, Kirchencafé, Kindergottesdienste, Besuchsdienste, an Weihnachten im Schuhkanton und tausend andere Dinge denke, dann fühlt sich das an wie ein schier unerschöpflicher Brunnen an ehrenamtlicher Mitarbeit. Da ist eifrig eine Beschreibung, die schon auf uns zutrifft. Bleibt als 5. die Liebe. Wiederum, für die Korinther wird es schon stimmen, da vertrauen wir dem Paulus und seinem Urteil. Aber für uns, Klar, Liebe ist immer zu wenig, aber andererseits Gastfreundschaft, Fürsorge füreinander, sich gegenseitig wahrnehmen und achten, Kranke besuchen, Trauernde begleiten. Ich denke, das alles ist erlebbar unter uns. Seht ihr das auch so? Wir können ja beim Kirchencafé gerne in ein Gespräch darüber eintreten. Gut, die Abrechnung ergibt jedenfalls nicht nur in Korinth ist eine reiche Gemeinde, auch wir sind eine reiche Gemeinde. Und deswegen, meint Paulus, könnten wir doch auch großzügig beim Spenden in die Tasche greifen. Zweites Argument. Die anderen spenden viel. Jetzt wird's ein bisschen heikel. Paulus malt den Korinthern die Nachbargemeinden in Makedonien vor Augen und sagt, die sind richtig fleißig in ihrem Spendensammeln für Jerusalem, also nehmt euch ein Beispiel an ihnen. Es ist, als ob ich euch bei der Spendenabkündigung die Gemeinden der Region als Vorbild vor Augen malen wollte. Schaut mal, die Vöcklabrucker und die Gmundner haben schon großartig gegeben und sogar die Lenzinger auch und ganz hart. Die katholischen Gemeinden der Gegend haben sich auch schon beteiligt. Da können wir uns nicht lumpen lassen. Paulus will zu einem Wettstreit der Großzügigkeit herausfordern. Wenn wir Österreicher zusehen müssen, wie die Schweizer Skifahrer uns den unsrigen um die Ohren fahren, dann denken wir, das geht gar nicht. Da müssen sich die unsrigen eben mehr anstrengen. Also lasst uns großzügig geben. Schließlich drittes Argument, denkt an Jesus Christus selber. Wurde er nicht arm um unseretwillen, damit wir reich würden? Christus war reich. Er existierte in der Ewigkeit und Herrlichkeit Gottes, verzichtete aber darauf, wurde ein Mensch wie wir, nein, viel ärmer als wir. Sein Babybett war eine Futterkrippe. Sein Kinderzimmer ein Viehstall, der allmächtige Gott ein müder und erschöpfter Wanderer, der Schöpfer der Freude trauert und weint, der die Milchstraße mit einem Wort erschuf, schlug Nägel in Bänke ein und hobelte Tische, der Herr der Herrscharen, blutig geschlagen und bespuckt, die Liebe in Person verraten und verlassen von den engsten Freunden, der gerechte Richter, Opfer des ungerechtesten Urteils der Weltgeschichte, die Herrlichkeit Gottes eingetauscht gegen abschreckende Armseligkeit. Das ist Weihnachten. Und das alles geschieht, damit wir reich würden, reich an Gnadengaben, an Glaube, Wort und Erkenntnis, an Eifer und Liebe. Das ist der fröhliche Wechsel, den Nikolaus Hermann in seinem Weihnachtslied lobt Gott, der Christen alle gleich besingt. Und deswegen kommt dieser Paulustext auch an Weihnachten zu Wort. Und dafür können wir dankbar sein. Und diese Dankbarkeit könnte sich doch niederschlagen in Großzügigkeit bei der Spendensache. Das sind also die drei Argumente, mit denen Paulus die Korinther zum Spenden für Jerusalem motiviert. Ich habe versucht, sie in unsere Situation zu übertragen und wäre jetzt richtig neugierig, wie erfolgreich ich gewesen bin. Eigentlich müssten wir das jetzt testen und eine Kollekte einsammeln oder wenigstens eine kleine Umfrage erheben, wie überzeugend das war. Beides machen wir nicht. Wir fragen lieber, ob es noch einen Einwand gibt, ein Aber. Wenn es keinen gibt, dann müssten wir ja nach Hause gehen, alte Erlagscheine und Spendenaufrufe hervorholen und fette Beträge einzahlen. Ja? Es gibt ein Aber. Es steht nicht mehr in unserem Predigttext, sondern ein paar Verse weiter. Da erklärt Paulus, dass Christus, der reich war und sich arm macht, um unseretwillen nicht wörtlich nachzuahmen ist. Es soll unsere Dankbarkeit für seine Menschwerdung und für unsere Erlösung anfachen, aber wir müssen uns nicht arm machen wie er. Wir müssen bei dieser Aktion nicht unser letztes Hemd geben. Es soll zu einem Ausgleich kommen, schreibt Paulus. Und er meint, die Armen in Jerusalem sollen ein bisschen weniger arm werden durch eure Gaben und ihr werdet dadurch ein bisschen weniger reich sein. Großzügig spenden, das ist nicht verlorenes Geld. Das ist eine riesige Investition. Ich möchte jetzt an der Stelle euch sagen, wie wir es machen, meine Frau und ich. Wir haben seit vielen Jahren ein paar Daueraufträge laufen für die Verbreitung des Evangeliums einerseits und für soziale Zwecke andererseits. Und dazu kommen dann die Kollekten und Sammlungen in der Kirche und manche Erlagscheine, die so ins Haus flattern. Und wichtig bei der Auswahl ist uns der persönliche Bezug zu diesen Initiativen, die wir fördern. Wie fühlt sich das an? Ich kann sagen, wir genießen es, mitzuverfolgen, wie Gott die Arbeit der Evangelistin segnet, die wir unterstützen. Wir lesen mit Begeisterung ihre Berichte. Wir nehmen Anteil an ihren Schwierigkeiten, beten für sie und nehmen an der weltweiten Ausbreitung des Evangeliums teil. Wir sind bereichert dadurch und ermutigt und wir freuen uns darüber, was Gott tut. Ähnliches erleben wir mit den diakonischen Projekten, die wir unterstützen. Es macht Freude zu sehen, wie etwas wächst. Ich habe Gabi und mich als Beispiel jetzt hergenommen, weil ich es für nachahmbar halte, für nicht überzogen, für etwas Schlichtes und Normales. Und ich möchte euch ermutigen, probiert es aus und freut euch über die Segnungen, die damit verbunden sind. Rabbi Samuel Schmelke kann uns dabei ebenfalls als Vorbild dienen. Als eines Tages ein Armer vor seiner Tür stand und um Geld bat, war gerade keines im Haus. Da gab er ihm einen Ring aus der Familienschatulle. Und der Bettler zieht ab und die Frau des Rabbi tritt auf den Plan. Sie überschüttet Samuel mit Vorwürfen, so ein wertvolles Schmuckstück einem unbekannten Bettler zu überlassen. Rabbi Schmelke lässt daraufhin den Habe nichts zurückrufen und er sagt ihm dann mit erhobenem Zeigefinger: Ich habe gerade erfahren, dass der Ring, den ich dir gegeben habe, sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Achte also bitte darauf, dass du ihn nicht zu billig weiterverkaufst. Amen.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Predigen pur. Wenn's dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen.